Ja, auch wenn ich das am Anfang vergessen habe, wir feiern heute den Gottesdienst Jubilate. Aber ihr wisst das ja, ihr seid Alteingesessene, das kann ich mir hier schon mal erlauben, das nicht zu sagen. Aber spätestens jetzt habt ihr das gemerkt, worum es geht. Ne? Es geht um Jubel, Jubilate, juble und jauchze. Ich denke, dass einige zu meiner Entschuldigung, die ich nicht abschmälern kann, immerhin schon den Predigtext gelesen haben. Und wenn ihr das getan habt, dann habt ihr recht getan. Was muss der Psalmdichter erlebt haben, dass er so einen Psalm schreiben konnte? Was muss in ihm vorgegangen sein? Was muss er erlebt haben, diese Worte in Schrift umzusetzen? Und dann ist natürlich auch die Frage, was muss das für eine Ehre gewesen sein, wenn man diesen Psalm vorsingen durfte? Wir haben ja so hier unsere Vorsänger heute schon gehört. Aber was muss das für eine Ehre gewesen sein, wenn man diesen Psalm vorsingen durfte? Und jetzt geht natürlich die Fantasie weiter. Was hat man wohl für eine Kleidung getragen? Wie hat man sich darauf vorbereitet? All das können wir uns jetzt ausmalen. Am 7. September des Jahres 1631 feierte Gustav Adolf II. In Breitenfeld einen glänzenden Sieg über Tilling. Breitenfeld, das liegt so 6 Kilometer nördlich von Leipzig in Sachsen, Seehausen. Und da gab es 2 Konfliktparteien. Auf der einen Seite die römisch-katholische Kirche, die römische Liga, mit 32.000 Mann, mit 30 Geschützen. Und auf der anderen Seite standen Schweden, Sachsen und die Protestanten mit 42.000 Mann und 70 Geschützen. Wir müssen uns vorstellen, diese Frontlinie war ungefähr 4 Kilometer lang. Und zu Beginn dieser Schlacht hatte die römisch-katholische Partei unter Tilling einen Vorteil, weil die Sonne von hinten schien und auch der Wind von hinten kam. Aber im Laufe des Kampfes drehte sich das Bild und dann schien Tilling und seine Truppe die Sonne von vorne, der Wind kam von vorne und mit dem Wind auch entsprechend der Staub. Später waren auf der katholischen Seite 12.000 Tote zu beklagen und 7.000 Gefangene. Und auf der anderen Seite 4.000 Tote. Der Ausgang des Krieges brachte Schweden zu einer gewaltigen Militärmacht und die Folgen waren natürlich, dass Schweden dann auch das Reich ein Stück weit ausbaute. Und jetzt gibt es diesen überlieferten Spruch, wenn wir das so ein bisschen zusammenfassen: Glaubensfreiheit für die Welt rettet bei Breitenfeld Gustav Adolf Christ und Held. Warum sage ich das? Der Psalm 66, den wir heute ausdrucksweise hören, wurde zur damaligen Zeit in allen Kirchen Kursachsens gesungen und vorgelesen und verbreitet. Und ich glaube, wenn wir ein Stück weit von dieser Schlacht kommen, von diesem Erlebnis, dann können wir auch mit verstehen, wie damals dieser Psalm vorgetragen wurde. Ich möchte jetzt die ersten 12 Verse lesen und bitte euch einfach aus Respekt vor dem Wort Gottes, wo es möglich ist, aufzustehen. Jauchzet Gott alle Lande, Lob singet zur Ehre seinen Namen, rühmt ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich borgen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinen Namen, Sela. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen, darum freuen wir uns seiner. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker, die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Selah. Lobt ihr Völker unseren Gott und lasst seinen Ruhm weit schallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Denn Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Du hast uns in den Turm werfen lassen. Du hast auf unseren Rücken eine Last gelegt. Du hast Menschen über unser Haupt kommen lassen. Wir sind in Feuer und Wasser gewesen. Aber du hast uns herausgeführt, uns erquickt. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Nun, überschrieben habe ich das, die Aufforderung zum Gotteslob. Die Aufforderung zum Gotteslob für die erkennbaren Taten Jahwes. Die Aufforderung zum Gotteslob für die rettenden Taten Jahwes. Und die Aufforderung zum Gotteslob für die bewahrenden Taten Jahwes. Ich will einen kurzen Einschub machen. Ihr habt das vielleicht schon gemerkt oder vielleicht ist es einige befremdlich, dass ich von Jahwe spreche. Das ist einfach so, dass es eigentlich unverwechselbar ist, das ist der Gott Israels. Wenn ich einfach nur von Gott spreche, dann gibt es hunderte von Göttern, die wir alle kennen. Und deswegen versuche ich immer in einer ganz konzentrierten Phase einfach von Jahwe, dem Volk, der sich unterscheidet von allen Göttern, dem Gott Israels, besonders zu betonen. Wenn ich jetzt hier schreibe, die Aufforderung zum Gotteslob, ist das nicht traurig, habe ich mich gefragt, dass man zum Gotteslob auffordern muss, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es nicht von innen kommt, dass wir Gott loben und danken, sondern dass wir drum bitten müssen. Mich hat's traurig gemacht. Und dann bin ich trotzdem an den Text rangegangen und habe gemerkt, wie ich doch auch innerlich danken kann, ohne laut loben zu müssen. Ohne dass ich jetzt in großen Chor, in großen Verein hier seine Wundertaten lobe. Alleine schon, und das haben wir jetzt auch in einigen Liedern bedacht, für das Visuelle, Erkennbare, was ich wahrnehmen kann. Ich fange mal an mit dem ersten Punkt, die Aufforderung zum Gotteslob für die erkennbaren Taten Jahwes. Jauchzet Gott alle Lande. Jauchzet Gott eigentlich hier zu Zion. Dort waren die Anbeter und lobten Gott in allen möglichen Formen. Psalm 65 schreibt David, man lobt dich in der Stille zu Zion und dir hält man seine Gelübde. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Dieser stille Lobpreis, von dem David hier schreibt, findet bei Gott gnädige Annahme. Er mag es, wenn wir ihm zujubeln, wenn wir uns bei ihm bedanken. Es geht also jetzt nicht um die Laute, um die Stärke des Jubels. Es kann das Innerliche sein, aber wir wissen auch bei den Volksversammlungen in Israel, bei den verschiedenen Festen, wenn Hunderte und Tausende Menschen zusammenkamen, ja, da ging es auch laut und herrlich zu. Es kann also gar nicht genug sein von dem, was wir heute mitnehmen in unseren Vorstellungen, wie damals Jahwe in Israel, in Jerusalem zugejubelt wurde. Und auch wir müssen uns jetzt einmal vorstellen, welch ein gesegneter Tag das sein wird, wenn Gott die gesamte Aufmerksamkeit von allen Menschen kommt. Wenn nicht mehr Buddha oder ein teilweise Buddha die Ehre gegeben wird, wenn nicht mehr Krishna oder ein anderer Gott, wenn nicht mal Allah oder ein anderer ihm die Ehre gegeben wird. Wenn der ganze Fokus auf ihn liegt. Lob singet zur Ehre seinen Namen, rühmt ihn herrlich. Das ist unser Auftrag heute am Sonntag Jubilate. Wir sollen jauchzen, wir sollen fröhlich sein. Wir sollen ihn sehen, wie er ist. Also noch einmal, es geht nicht um Lärm zu verbreiten, um unmissverständliche Worte, verständnislose Worte zu prägen, sondern unmissverständlich seinen Namen rühmen. Da er ein Gott der Harmonie ist, möchte er auch, dass unser Ausdruck mit Freude, Intakt und Wohlgefallen parallel geht. Gott die Ehre geben heißt ja, das zu geben, was ihm ohnehin gehört. Ihm gehört die Ehre. Solio Deo Gloria. Jahwe sei allein die Ehre. Dem alleinigen Gott die völlige Ehre. Unsere Ehre liegt ja darin, dass wir in aller Schwachheit, die wir an uns tragen, doch die Möglichkeit, ihm die Ehre zu geben. Das haben wir ja auch gerade in den Lobpreisliedern getan. Unsere Ehre in aller Schwachheit beinhaltet doch die Möglichkeit, ihm zu danken. Und das ist oftmals auch in meinem Leben ein Wunderpunkt. Der Wochenspruch war, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ist das allein kein Grund zur Freude? Um das Deutliche herauszustellen, habe ich mir diese neutestamentliche Lesung aus Lukas 17 gewünscht. Ich hatte zwar bislang keine nachweisliche Erkrankung an Covid-19, was auch wieder ein Grund zum Danken ist, aber nachweislich die Erbsünde in meinem Blut. Und gegen Aussatz gab es in der Antike kein Heilmittel. Auf Dauer führte diese bakterielle Erkrankung zum Tod. Und nicht nur das, sie war auch ansteckend und übertragbar. Und deswegen mussten die Menschen sich entfernt halten von den Gesunden. Und genauso ist es mit unserer Erbsünde. Als ich sagte, dass wir bei der ersten Geburt nicht gefragt wurden, ob wir geboren werden möchten, haben wir die Erbsünde mit in unsere Gene bekommen. Und jetzt hören wir das Wort Gottes und können um Hilfe rufen, dass diese Erbsünde von uns genommen wird. Wer Aussatz oder Lepra hatte, um noch einmal auf diese Lesung zurückzukommen, wurde isoliert. Und wenn wir die Sünde in unserem Herzen tragen, dann sind wir auch isoliert. Dann können wir nicht wirklich Gemeinschaft haben mit Gott. Dann können wir nicht in den Tempel gehen und ihn preisen und loben. Und jetzt geschieht das Wunder der Heilung. Und in dieser Lesung haben wir dann gehört, dass von 10 einer zurückkommt. Jetzt muss man kein Mathe-Genie sein, braucht auch keinen Taschenrechner. Da weiß man, es fehlen 90%. Und so ist es leider in meinem Leben auch oft, dass ich nur für 10% dankbar bin und 90% fallen hinten rüber. Jesus heilt mich von der Erbsünde, der ich ein Todgeweihter war. Jesus reißt mir den Tod raus und ich bin kaum dankbar dafür. Das verbinde ich hier mit diesem Wochenspruch. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, denn siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Alleine darüber sollten wir heute Nachmittag einmal nachdenken, ob das kein Grund zum Jubeln ist. Und wir werden ja hier zum Jubeln aufgefordert, weil wir so träge sind in dem, was wir tun sollen. Vers 3, sprecht zu Gott, richtet zu Jahwe allen Lobpreis auf ihn. Wie wunderbar sind deine Werke. Das wunderbar kann aber auch übersetzt werden, wie ehrfurchterregend. Wenn wir nicht an die Schöpfungsgeschichte denken, von der wir auch oft kommen. Wie furchterregend ist, wenn wir an Erdbeben denken, wenn wir an Orkane denken, wenn wir an Seuchen denken. Erdbeben, die die Welt erschüttern, Erdteile platt machen, wie es wir in den Fernsehsendungen immer wieder sehen in den Nachrichten. Orkane, die Erdteile verwüsten, ob in Amerika oder in anderen Ländern, wenn ein Wind kommt, ist alles vorbei. Oder auch die Seuchen, die völkerreiche Städte verstummen lässt, wie wir es in der Zeit mit Covid-19 selber erfahren haben, wie dann auf einmal der Breakdown kam und alles zur Ruhe stand. Wenn der allmächtige Gott seine göttliche Macht entfaltet, wird es furchtbar, furchterregend. Und da heißt es jetzt im Text, deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Aber der Text macht uns auch deutlich, dass dieses Beugen eine erzwungene Unterwerfung ist. Ich denke hier an den Pharao in Ägypten. Er log Gott, den Allmächtigen, an. Er unterwarf sich mit Worten, aber in seinem Herzen war er nicht bereit, das Volk ziehen zu lassen. Und wie reagieren wir, wenn wir unter Druck stehen, wenn wir in die Enge getrieben werden? Halten wir dann unsere Gelübde, die wir in Zeiten der Not sprechen? Vers 4. Alles Land, wörtlich die ganze Erde, bete dich an und lob singe dir mit deinem Namen. Was für eine Veränderung wird das sein, wenn statt des Seufzens, der Mühsal, auf einmal das Singen der Freude über die Lippen kommt? Gedanklich befinde ich mich hier immer wieder in der Zeit des Pharaos, wo die Israeliten gnadenlos ausgenutzt werden. Und doch hat Jahwe zugeschaut und hat das gesehen. Es heißt in 2. Mose 2, der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Aber es geht nicht nur um diese punktuelle Not damals in Ägypten. Das ist auch gegenwärtig heute. Auch heute sieht er noch. Wir haben diese Jahreslosung, dass er ein Gott ist, der sieht. Und es war auch die ganze Zeit über den Beamer hier zu lesen. Alles Land, die ganze Erde soll Lob singen und fröhlich sein. Die rechte Anbetung preist Gott nicht als den geheimnisvollen Herrscher, sondern ist in der Erkenntnis seines geoffenbarten Namens anzusprechen. Jahwe wünscht sich nicht, der unbekannte Gott zu sein. Das sehen wir im Neuen Testament. Da ist Jesus in dem Gespräch mit der Samariterin. Und da heißt es in Johannes 4, da sagt er, Jesus, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Und was sagt Jesus dann? Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir sollen aber wissen, wen wir anbeten und warum wir ihn anbeten. Jesus sagt dann, ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Das sagt uns heute hier der Psalm. Alles Land, die ganze Erde. Lob singe deinen Namen, Selah. Und jetzt müsst ihr euch den Vorsänger vorstellen. Das hat er die ganze Zeit gesungen. Dann steht hier Selah, das ist ein umstrittenes Wort, irgendwie ein Zwischenspiel, kennen wir nicht genau, aber eins ist sicher, das heißt Pause. Nach all dem, was wir jetzt gehört haben, müssen wir das sacken lassen. Dann ist der Sänger da vorne, preist Gott in seiner Größe, in seiner Allmacht, in seiner Herrlichkeit. Und dann muss man erstmal zur Ruhe kommen. Der zweite Punkt. Die Aufforderung zum Gotteslob für die rettenden Taten Jahwes. Das ist auch wieder so ein Aufruf. Ne? Kommt her! Kommt her! Und seht an die Werke Gottes. Kommt! Kommt her und seht. Und hier wird auch wieder der Tadel über unsere Gedankenlosigkeit angesprochen. Kommt her und seht. Das wurde im Neuen Testament dem Nathanael gesagt. Wir haben Jesus getroffen. Komm her. Come and see. Watch it. Gottes Wunder können alle schauen. Und wenn wir ihn schauen, entscheiden wir, ob wir dem glauben wollen oder nicht. Wahrnehmen können wir sie. Er hat sich offenbart. Wenn Gott sich nicht offenbart hätte, hätten wir keine Chance. Aber er hat sich immer wieder offenbart. Immer wieder Zeichen gesetzt, die wir wahrnehmen können, die wir annehmen können. Das heißt hier, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land, sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner. Kommt her und seht. Wisst ihr, das, was jetzt vor unseren Augen steht, wo die Israeliten durch den Strom gegangen sind, trockenen Fußes, später auch am Jordan, das ist Thema im Himmel für alle Zeiten. In der Offenbarung lesen wir, Offenbarung 15, da schreibt der Apostel Johannes, und ich sah, es war wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermengt, und sie den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens. Die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Hafen. Und sie sangen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes. Und das ist das Lied. Und des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du großer König der Völker. Wer soll dich, Herr, nicht fürchten, deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und dir anbeten bringen, und deine gerechte Gerichte sind offenbar geworden. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie konnten trockenen Fußes durch diesen Strom gehen. Was lernen wir daraus? Es gibt kein Hindernis auf dieser Welt, das der allmächtige Gott nicht aus dem Weg räumen könnte. Er könnte es. Wir kommen gegen Ende des Psalms und sagen, er tut's nicht immer. Aber eins kann er. Er kann den Tod in Leben verwandeln. Wir kommen doch jetzt gerade von Ostern her. Tod. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Selbst das kann der Allmächtige. Das Letzte, was Ärzte nicht mehr können, kein Professor der Welt kann, das kann Gott. Ich war dieser Tage beim Arzt, und musste da länger im Wartezimmer sitzen. Und während ich da saß, kam offensichtlich auch ein anderer Arzt in die Sprechstunde. Ich weiß nicht, was für ein Fachgebiet er hatte, aber er als Arzt bedurfte er des Arztes. Und da steht Gott drüber. Wir sehen im Neuen Testament immer wieder, wie er Menschen heilt und gesund macht. Nicht nur die 10 Aussätzigen. Aber eins sage ich auch immer wieder, wir glauben nicht an die Wunder, die Jesus gewirkt hat. Die hat er gewirkt, kein Thema. Wir glauben an sein unschuldiges Leiden und Sterben und an seine Auferstehung. Das sind unsere Eckpfeiler. Daran glauben wir. Alles andere ist gar kein Thema. Er ist der Schöpfer der Welt und das hat er unter Kontrolle. Ist das nicht anbetungswürdig? Schon am dritten Schöpfungstag scheidet Gott das Wasser von dem Land. Wenn es am Jordan wieder tut, kein Thema, er kann es. Er kann auch im Neuen Testament über das Wasser laufen. Die Teilung des Meeres am Jordan ist doch nur ein Aufleuchten der Allmacht Gottes. Hiob muss sich auch diese Frage stellen lassen, wo warst du? Da können wir ja mal nachlesen in Hiob 38, was für Fragen da Gott alle stellt. Er verwandelte das Meer in trockenes Land, sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen, darum freuen wir uns seiner. Seht, wir nehmen heute in diesem Augenblick Anteil an dieser Freude, die Gott uns gemacht hat. Wir waren nicht dabei, aber im Geist glauben wir das. Und deswegen freuen wir uns seiner. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, seine Augen schauen auf die Völker, die Antrünnigen können sich nicht erheben. Das erinnert mich natürlich an die Wolken- und Feuersäule. So schaute er hinab auf sein Volk und gab ihnen Schutz. Und so schaut auch Gott gegenwärtig auf uns, hier jetzt in diesem Augenblick herab. Und sieht uns, nicht nur die äußere Hülle, auch das innerliche Herz, auch unseren Geist in dem, was wir sehen und denken. Sein Auge schaut, seine Hand herrscht. Sein Auge ist nicht trüb geworden, wie wir es kennen. Und seine Hand ist nicht schwach und zittrig geworden, wie wir es kennen. Das singt Maria in ihrem Lobgesang, auch ein herrliches Lied in Lukas 1. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die Hoffärtigen in seinem Herzen. Er stößt die Gewaltigen vom Thron, erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen erfüllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer gehen. Und dann kommt wieder das Wort Seele. Wenn wir das verstanden haben, was in diesen Versen steckt, ich habe nicht alles betont, dann erkennen wir bruchstückhaft, wie groß er ist. Und jetzt kommt wieder das Wort Sela und muss der Sänger wieder eine Pause machen. Die Aufforderung zum Gotteslob für die bewahrenden Taten Jahwes. Da komme ich jetzt zu Vers 8 bis 10. Lobt ihr Völker unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Denn Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Immer wieder lesen wir in der Schrift von diesem Silber. Auf der einen Seite ist es oft das Zahlungsmittel. Wir sehen das zum Beispiel 2. Könige 5, da hat Naaman 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider dabei. Da ist Silber einfach nur das Zahlungsmittel. Es geht aber auch um den Charakter. In der Schrift werden wir manchmal beschrieben und verglichen mit dem Silber. So heißt es in Sprüche 16, nimm an die Weisheit, denn sie ist besser wie weder Gold und Verstand und Haben ist edler als dein Silber. So ein bisschen durcheinander. Nimm an die Weisheit, denn sie ist besser wie Gold und Verstand haben ist edler denn Silber. Da wird uns der Wert des Silbers in Weisheit umgesetzt. Aber, und das kennen wir auch, es gibt diese Läuterung zum Silber. Und das ist das Schmerzvolle. Das wird uns in Malachi 3 geschrieben. Er sitzt und schmelzt das Silber, um es zu reinigen. Er wird die Kinder der Leviten reinigen und läutern wie Gold und Silber. Das ist dieses Schmerzvolle, dieser Prozess, in dem wir oft stehen. Der Schmelzer, müssen wir uns vorstellen, saß vor einem kunstvollen Ofen. Er hatte einen Blasebalg und er hatte verschiedene Schirme um diesen Ofen herum. Und er musste jetzt aufpassen, dass es funktioniert, was er tut. Er musste voll konzentriert sein. Er hätte niemals die Arbeit des Schmelzens einem anderen übergeben, der nicht mindestens so geschickt war wie er. Wenn die Glut zu heiß war, so wurden kleine Teile des Silbers mit in diese Schlacke übergeben. Und das würde einen Verlust bedeuten. Das Aufzeichnen der Hitze, die Dämpfe, konnte er an dem Schirm beobachten. Und wenn sie gerade und schnell aufstiegen, war es zu heiß. Kamen sie nicht hoch genug, war es zu kalt. Und da musste sofort Abhilfe geschaffen werden, denn sonst war der Verlust zu groß. Und er wollte ja dieses Edelmetall befreien von all dem, was eben nicht zum Silber gehört. Und es war eine hochkonzentrierte Aufgabe, die er in der Regel 2 bis 3 Mal wiederholte. Und der beste Schmelzer lässt das Silber so lange im Feuerofen, bis er sein eigenes Angesicht in dem Silber sieht. Das ist das Bild, wo ich hin möchte. Dann schaut der Schmelzer in das Silber und sieht sein Spiegelbild. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Jetzt schaut er in das Silber und ist zufrieden mit unserem Schmelzvorgang. Spiegeln wir dieses Ebenbild, diese Ebenbildlichkeit Gottes wider? Wenn Israel immer wieder als Volk in diesen Schmelzofen kam, dann war es nicht grundsätzlich von der Schlacke zu trennen. Das kennen wir im Buch Esra. Da wurden Ehen getrennt, die sich vermischt haben. Meistens ging es bei Israel um den Prozess der Läutigung zum Gehorsam, zurückzukehren zu dem Gott. Und dieser Läuterungsprozess, sage ich mal, ist sehr vielschichtig. Dieser Läuterungsprozess, den habe ich hier in 3 Stufen. Das Erste, was wir wissen, ist, wenn Korn gedroschen wird, erkennen wir erstmal, was für eine Frucht da drin ist. Oder wenn im Herbst der Wein gepresst ist, dann kommt erstmal dieser köstliche Saft heraus. Da ist Druck. Und zum anderen wissen wir auch, dass in uns ganz viel Gnade verborgen ist, die in uns schlummert, die wir da nicht reingelegt haben. Wir hatten Erbsünde, aber die Gnade, die da reingelegt wird. Und jetzt arbeitet Jesus durch den Heiligen Geist an uns mit dem Ziel, damit wir mehr Frucht bringen. Darum geht's doch. Und dann kommt der Punkt, wo ich nicht weiter weiß. Wenn ich das alles weiß und mich in einem Läuterungsprozess befinde, warum bin ich dann so leidenscheu, für ihn zu leiden? Warum? Wenn ich es doch weiß. Er meint es gut. Und er versteht mich und möchte an mir ein Beispiel setzen und ich weigere mich, dass ich als Ton dem Töpfer der Hand entspringen möchte. Vers 11. Du hast uns in den Turm werfen lassen. So übersetzt Luther. Im Englischen steht das Wort prison, also Gefängnis. Die Septuaginta übersetzt das hier ein wenig genauer, wie es wahrscheinlich war. Da geht es nämlich um ein Netz. Das Volk Gottes war immer wieder in diesem Netz gefangen, wie Fische in einem Netz gefangen sind, wie Vögel, wie Schmetterlinge in dem Netz gefangen werden. Und für die scheint es im Augenblick keinen Ausweg zu geben. Und schaut, auch von dem, was ich gerade sagte, leidensscheu. Jesus hatte Feinde, egal wie viel Wunder er gewirkt hat. Und einer dieser Feinde heißt Saul. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Gott hat Feinde. Alle, die sein Volk angreifen, alle, die seine Kinder angreifen, sind Feinde. Wundert es uns da, dass wir angefeindet werden? Und das geht auch parallel im Neuen Testament. Wir sollen uns rühmen, wenn wir um Jesu willen angefeindet werden. Nicht, weil wir wirklich etwas falsch gemacht haben. Weiter schreibt der Psalmist, du hast auf unseren Rücken eine Last gelegt. Komm jetzt wieder zurück zum Pharao in dieser frohen Zeit, wo das Volk Israel arbeiten müsste. Der Rücken, die Lenden werden hier genannt. Und bei dem Tragen der schweren Last, die man ja in Hocke aufnimmt, das Rückgrat getragen wird, davon sprechen wir. Und diese Last drückt uns zu Boden. Seine Körpersprache. Weiß nicht, vielleicht ob einige ihn kennen, Bruno Herm, der zwischenzeitlich vor vielen Jahren verstorbene Missionsleiter der Deutschen Missionsgemeinschaft, hat es uns einmal erzählt, dass er in Arabien war und gelernt hat wie ein Großer. Also da hat Gott auch wieder so ein Wunder gewirkt. Also Bruno Herm, um das einfach zu sagen, war gelernter Gärtner. Aber der fühlte sich berufen, in Arabien tätig zu sein und hat das studiert und richtig studiert. Und er meinte es ganz ernst. Er hat auch die Kleidung getragen wie sie. Und wenn er aber durchs Dorf ging, wurde er immer wieder erkannt, das ist Bruno. Er hat gesagt, okay, so geht das hier nicht weiter. Ich muss weiter Arabisch lernen. Ich muss mich tiefer in die Kultur und tiefer. Ich möchte genauso werden wie sie. Und wisst ihr, er hat sich Mühe gegeben und wurde es nicht. Und woran lag es? Jemand sagte mal zu ihm, du sprichst perfekt. Du verstehst uns wunderbar. Aber du gehst nicht so gebückt wie wir. Sie hatten diese Last und er ging wie ein Europäer. Von der Kleidung war er nicht zu erkennen, von der Sprache war er nicht zu erkennen, vom Äußeren, vom Teilen war er nicht zu erkennen. Diese Last, die tragen wir alle. Und das soll auch so sein. Aber wisst ihr, unsere Last ist nicht die unserer Geschwister, die wegen des Glaubenswillen heute im Gefängnis sitzen. Das ist nicht die Last, die wir kennen. Aber wir können für sie beten. Wir können dafür wirken, dass ihre Last ein Stück weit genommen wird. Du hast Menschen überhaupt kommen lassen, wir sind in Feuer und Wasser geraten, aber du hast uns herausgeführt und erquickt. Josef sitzt zuerst in der Zisterne, später im Gefängnis und dann sitzt er im Königpalast und ist der zweite Mann des Staates. Mordechai hört den Todesbeschluss, sieht seinen eigenen Galgen und später trägt er königliche Kleider und reitet auf einem königlichen Ross. Der Glaube schaut über den Hügel zu dem Tagesanbruch und der Weg führt auf dieser Erde noch durch das Elendstal. Aber wir wissen, dass letztlich uns kein Schade zugefügt werden kann, weil Jesus tief in uns wohnt. Hier heißt es in diesem Psalm, und das ist auch jetzt der Schluss, du hast Du hast. Gott lässt das zu. Aber es endet hier, aber du hast uns herausgeführt und uns erquickt. Die Aufforderung zum Gotteslob für die erkennbaren Taten Jahwes, die Aufforderung zum Gotteslob für die rettenden Taten Jahwes, die Aufforderung zum Gotteslob für die bewahrenden Taten Jahwes. Wir haben Jubilate. Wir haben immer noch das Thema Jauchzet. Und deswegen lese ich noch mal die ersten 4 Verse. Jauchzet Gott alle Lande. Lobt, singet seine Ehre, seinen Namen und rühmt ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor dir und deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und lob singe deinen Namen. Amen.